Deutschlandfunk zur Diskussion.
Rüstung, Verträge, Kontrolle. Atomwaffen 75 Jahre nach Hiroshima. Die Diskussionsleitung hat Klaus Remme.
Guten Abend. Zu genau dieser Zeit, vor 75 Jahren, war es in Hiroshima 2.15 Uhr am Morgen. Was Hunderttausende in der Stadt damals natürlich nicht wussten, ihnen blieben noch 6 Stunden, bevor die Welt, so wie sie sie kannten, unterging und gleichzeitig begann das atomare Zeitalter. Es begann in Zeiten des Kalten Kriegs ein atomares Wettrüsten, das Ganze immer im Schatten einer unvorstellbaren Zerstörung, falls Sicherungsmechanismen versagen, politisches Kalkül misslingt und politische Feindseligkeiten eskalieren würden. Seit 1947 stellt das Bulletin of the Atomic Scientists die Doomsday Clock, eine frei übersetzt Weltuntergangsuhr, und diese zeigt, die Wissenschaftler halten die atomare Bedrohung heute für so gravierend wie noch nie. Über Jahrzehnte zeigte die Uhr wenige Minuten vor Mitternacht, seit Jahren bewegt sie sich kontinuierlich auf eine Katastrophe zu und inzwischen wird in Sekunden gemessen. 100 Sekunden, das ist die Zeit, die uns allen demnach bildlich gesprochen bleibt, diese Welt sicherer zu machen. Die atomare Bedrohung, das ist unser Thema heute Abend. Sie hat viele Facetten. Wir wollen die wichtigsten besprechen. Ich will Ihnen meine 4 Gäste kurz vorstellen. Bei mir im Studio ist Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist vor 2 Wochen von einem 1-jährigen Forschungsaufenthalt in Washington zurückgekommen, kennt die US-Perspektive also ganz genau. Zugeschaltet sind uns Jana Baldus von der Hessischen Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit über genau unser Thema heute Abend. Katja Keul ist mit dabei, Abgeordnete der Grünen im Bundestag, in ihrer Fraktion die abrüstungspolitische Sprecherin. Eine von 3 Abgeordneten, die im vergangenen Jahr den Arbeitskreis Atomwaffenverbot gegründet haben. Den gibt es, wie gesagt, seit 2019. Und in Zürich begrüße ich Oliver Trenert. Er leitet dort das Zentrum, ich will es auf Deutsch übersetzen, für Sicherheitsstudien an der ETH in Zürich. Guten Abend in die Runde, guten Abend an alle.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Meine Frage an alle für eine kurze Einstiegsrunde und Herr Trenert, vielleicht beginnen Sie in Zürich. Wir sehen gerade die Dokumentationen mit Augenzeugenberichten aus Hiroshima, aus Nagasaki. Hilft dieser Blick zurück? Auch der Blick auf den Kalten Krieg bei der Analyse, oder stellen sich heute in dieser digitalen Welt ganz andere Fragen zu dieser Thematik, sodass dieser Blick eher ablenkt oder zu falschen Schlüssen führt?
Ich denke, das braucht eine zweigeteilte Antwort. Auf der einen Seite hilft es auf jeden Fall, sich den Schrecken wieder zu vergegenwärtigen, der vor 75 Jahren die Einwohnerinnen und Einwohner von Hiroshima traf, als die Nuklearbombe über ihren Köpfen gezündet wurde. Denn das ist ein Element, was heute fehlt, dass viele politische Entscheidungsträger, auch viele in der Bevölkerung, das Bewusstsein dafür verloren haben, welcher Schrecken mit dem Einsatz von Atomwaffen einhergeht. Zum anderen aber auch sind die Gefahren natürlich zwar heute ähnlich, also es gibt ja immer noch fast 14.000 Kernwaffen in insgesamt 9 Ländern. Und mit denen kann man natürlich einen unglaublichen Schaden anrichten, aber es wäre verfehlt, wenn man sich nun mit der Frage auseinandersetzt, wie man mit diesen nuklearen Gefahren umgehen wollte, dass man jetzt sozusagen nur 1:1 wieder zu den Gegebenheiten des Kalten Krieges zurückgehen wollte, in denen wir ja eine Vielzahl von Rüstungskontrollgesprächen, Rüstungskontrollverhandlungen und Rüstungskontrollabkommen hatten. Vielmehr müssen wir uns eben heute mit der Frage auseinandersetzen, wie wir die nuklearen Gefahren in den Griff kriegen können mit eben nicht nur 2 Akteuren, Russland und den USA, sondern mit mehreren Akteuren. Ich hatte gesagt, es gibt insgesamt im Moment 9 Kernwaffenstaaten, China und Pakistan, und auch Indien rüsten insbesondere sehr massiv auf in den letzten Jahren. Ja. Und wir haben es mit Technologien zu tun, wie Cybertechnologien, Weltraumtechnologien und vielem anderen mehr, die sich mittlerweile mit diesen nuklearen Gefahren vermischen, und das könnte eine ziemlich explosive Mischung für die Zukunft werden.
Da geben Sie uns schon gleich thematisch ein ganzes Spektrum, über das es sich zu sprechen lohnt. Frau Baldus, ich habe gesagt, Sie schreiben gerade Ihre Doktorarbeit über dieses Thema. Ich weiß es nicht, aber ich vermute einmal, dass Sie keine persönliche Erinnerung an den Kalten Krieg, die 60er, 70er und 80er Jahre haben. Stimmt das?
Das stimmt, genau. Und ich war noch nicht geboren, als der Kalte Krieg vorbeiging.
Und wie geht Ihnen das? Macht das etwas aus, diese Perspektive, die Sie nicht haben können und dafür eine ganz andere einnehmen?
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass jetzt gerade viel über das Thema gesprochen wird, denn unter Leuten meines Alters fehlt tatsächlich ein Verständnis dafür, bei vielen Leuten, nicht bei allen natürlich, was eine nukleare Konfrontation eigentlich bedeutet, was ein kalter Krieg bedeutet, was massive Aufrüstung bedeuten kann. Gerade jetzt die letzten Zeitzeugen berichten, ich meine die letzten Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, gibt es bald nicht mehr. Es ist sehr wichtig, dass gerade diese Stimmen noch von jüngeren Leuten gehört werden, damit wir in Zukunft auch die Rüstungskontrolle weiter gestalten können und zur Abrüstung beitragen können.
Frau Keul, wie geht Ihnen das, dieser Spagat zwischen dem Blick zurück einerseits und dem Blick nach vorn, weil sich einfach zahllose Herausforderungen stellen und es nicht ungefährlicher geworden ist?
Ja, also ich kann gut an meine Vorredner anschließen. Der Blick zurück ist auf jeden Fall notwendig, aber er ist nicht hinreichend. Also ich habe auch den Eindruck, viele denken, das ist ein Geschehen, was lange her ist, was nicht mehr so präsent ist in seinem akuten Risiko wie andere Dinge. Also Tschernobyl oder Fukushima sind sozusagen näher dran, ja. Und deswegen ist es zwar ein wichtiger Anlass, auch nochmal daran zu erinnern, aber vor allen Dingen ist es jetzt unsere Aufgabe, deutlich zu machen, wie hoch das Risiko tatsächlich noch ist und dass das keine Geschichte aus dem Geschichtsbuch ist, sondern dass das Risiko für uns wirklich akut ist. Und das sehe ich auch so, dass das etwas in Vergessenheit geraten ist. Also ich selbst bin in den 80er Jahren noch geprägt worden als Jugendliche, hatte eine ganz andere Präsenz, die Angst vor der Atomwaffe, die Angst vor dem Atomkrieg. Und das ist im Augenblick alles gefühlt sehr weit weg. Das passt aber gerade auch nicht so zur Realität. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen.
Ja, Herr Keim, ich habe erwähnt, Sie kommen gerade aus den USA zurück, waren dort ein Jahr, haben geforscht, sind Außenpolitiker, Sicherheitspolitiker. Wie nah ist dieses Thema den Amerikanern in so turbulenten Zeiten? Denn wir werden sicherlich in den nächsten Minuten gleich auch noch über die Rüstungskontrollarchitektur reden, die in Verbindung mit atomarer Bedrohung gerade aktuell in den Schlagzeilen ist. Wird das dies und jenseits des Atlantiks unterschiedlich intensiv diskutiert?
Also der Bezugspunkt der sogenannten nuklearen Ordnung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg oder unmittelbar seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, ist ja der identische. Der hat ja verschiedene, oder diese Ordnung hat ja verschiedene Pfeiler, auf der das Ganze ruht. Das ist der Nichtverbreitungsvertrag. Das ist das Atomteststoppabkommen, das sind die gesamten bilateralen Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen sozusagen. Das sind noch Referenzpunkte, die in den USA lebhaft diskutiert werden. Und zugleich kann man sich manchmal, wenn man in Washington Gespräche führt, nicht ganz davon freimachen, dass die amerikanische Debatte sich doch in ganz anderen Kategorien, in ganz anderen Leitplanken bewegt als die europäische Debatte. Etwas verkürzt, aber dennoch nicht falsch, habe ich den Eindruck, dass in Europa doch sehr stark noch an einer Rüstungskontroll- und Abrüstungsarchitektur diskutiert wird, die letztlich mit dem Kalten Krieg, mit dem Ost-West-Konflikt verbunden ist. Viele der Abkommen, die wir jetzt gleich alle sicher noch ansprechen werden, gehen auf diese Zeit zurück, 89, 90, 91, 92, sozusagen zur Überwindung des Ost-West-Konfliktes. Das ist eigentlich für viele dominierende amerikanische Stimmen, sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten, gar nicht mehr der richtige Referenzpunkt, der verwendet wird. Sondern es ist eher ein anderer Referenzpunkt, dass man sagt, die Welt hat sich verändert. Es gibt neue Machtrivalitäten zwischen den USA, Russland einerseits, zwischen den USA, China andererseits. Es gibt neue Akteure, die Nuklearwaffen zur Verfügung haben. Erst in den letzten Tagen gibt es nochmal glaubwürdige Berichte, dass Nordkorea nun endgültig Nuklearwaffen zur Verfügung hat. Im Falle des Iran sind wir nicht ganz sicher. Das heißt, die gesamte strategische Umgebung hat sich so verändert, dass die existierenden Verträge, die wir alle mal hatten, Stichwort INF-Vertrag, Stichwort New Start, Stichwort ABM-Vertrag, gar kein Referenzpunkt mehr sind. Und das unterscheidet, glaube ich, die amerikanische Debatte doch sehr stark von der europäischen.
Mhm. Ich will mal fragen, ich weiß nicht, wer dazu gerne antworten möchte, provokativ gefragt, ob Atomwaffen diese Welt zumindest in Europa sicherer gemacht haben. Gerade in Verbindung mit der entstandenen Rüstungskontrollarchitektur hat sie doch zumindest konventionelle Auseinandersetzungen zwischen den Blöcken in den Zeiten des Kalten Krieges vermieden. Ist das ein Erfolg oder ist das ein Pyrrhussieg?
Na, ob das wirklich so gewesen ist, das wissen wir ja gar nicht. Wir können natürlich gar nicht beweisen, warum jetzt Kriege zwischen Großmächten seit 1945 nicht mehr stattgefunden haben. Denn man kann schlichtweg nicht beweisen, warum etwas nicht stattgefunden hat. Aber es hat natürlich schon eine gewisse Plausibilität, zu sagen, also aufgrund des Schreckens, der eben mit den Atomwaffen kommt und die im Besitz von verschiedenen Großmächten USA, Russland, China sind, kann man sagen, dass hier die nukleare Abschreckung funktioniert hat, wenn wir auch während des Kalten Krieges an verschiedenen Stellen, nicht nur während der Kuba-Krise 1962, wirklich über dem Abgrund gehangen haben, was allerdings dann im Umkehrschluss auch dazu geführt hat, dass eben nach der Kuba-Krise 62 die Amerikaner und die Sowjets damals sich aufgemacht haben, um über Rüstungskontrolle diese nukleare Abschreckung zu stabilisieren und einen Atomkrieg, den eigentlich keiner wollen kann und den auch keiner gewinnen kann, zu vermeiden. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch die Gelegenheit nutzen, ein ganz kleines Stückchen meinem ehemaligen Kollegen Markus Keim zu widersprechen. Also es mag schon so sein, dass die amerikanische Diskussion sich stark von der europäischen unterscheidet, insofern als dass die Europäer sehr stark an den Verträgen hängen und an vielem, was mittlerweile in der amerikanischen Diskussion gar keine Rolle mehr spielt, wie ABM-Vertrag und andere Verträge, die mittlerweile nicht mehr existieren. Aber wenn wir tatsächlich auch in Zukunft Hiroshimas verhindern wollen, müssen wir zum Kerngedanken der Rüstungskontrolle zurückkehren. Und der Kerngedanke der Rüstungskontrolle ist, dass ich im Nuklearzeitalter nicht nur an meine eigenen Interessen denken darf, sondern ich muss auch immer die Interessen meines Gegenübers mitbedenken, denn sonst besteht die Gefahr, dass Kriseninstabilität entsteht und dass dann eben Atomkriege stattfinden, die eigentlich keiner will.
Ich hatte es erwähnt, Frau Keul, die ja zuhört und mitdiskutiert, hat einen Parlamentsarbeitskreis mitgegründet für ein Verbot von Atomwaffen. Herr Trenert, halten Sie das für naiv?
Das ist für mich ein Ausdruck einer Frustration von vielen Staaten, Entscheidungsträgern und Menschen, NGOs und so weiter, die darüber frustriert sind, dass wir bei der nuklearen Abschreckung, anders als das mal versprochen worden ist im Rahmen des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages, nicht sehr weit gekommen sind. Man muss allerdings sagen, während des Kalten Krieges hatten wir noch über 40.000 Kernwaffen, heute sind es 14.000 Kernwaffen. Das ist immer noch sehr viel, aber immerhin eine gewisse zahlenmäßige Abrüstung hat stattgefunden. Gleichwohl müssen wir auch sagen, es kam zu Modernisierungen, kommt zu Modernisierungen in vielen Staaten. Also die Sache ist nicht abgeschlossen. Aber es ist insofern nicht naiv, als dass es den Hinweis darauf gibt, dass wir uns um nukleare Rüstungskontrolle, auch um Abrüstung kümmern müssen. Eine vollständige nukleare Abrüstung halte ich allerdings nicht für möglich, weil man das überwachen können muss und das können wir nicht.
Frau Keul, was sagen Sie?
Ja, also uns wird natürlich oft vorgehalten, dass es naiv sei, auch den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland zu fordern und Ähnliches, wo ich dann gerne darauf verweise, dass ich es umgekehrt auch naiv finde, zu glauben, dass die Welt durch Atomwaffen sicherer würde. Also was sie zwischendurch mal sicherer gemacht hat, was Sie eben angesprochen haben, das sind die Rüstungskontrollverträge, das sind die Verhandlungen, das sind die vertrauensbildenden Maßnahmen. Das hat zwischendurch mal dazu geführt, dass das Risiko sozusagen etwas gedämpft werden konnte. Aber diese Phase ist eben vorbei. Die Rüstungskontrolle funktioniert nicht mehr. Und ich finde es merkwürdig, wie selbstverständlich auch gerade in der Diskussion mit den amerikanischen Kollegen immer von einer glaubhaften Abschreckung durch Atomwaffen gesprochen werden kann. Ich immer sage, wie will man denn mit Atomwaffen irgendwen verteidigen? Also es gibt kein Szenario, in dem man Atomwaffen einsetzen könnte. Es ist im Prinzip nur die permanente Bedrohung mit dem beidseitigen Suizid. Was daran glaubhaft sozusagen sein soll, was daran funktionieren soll, sehe ich nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass man eben Verträge darüber schließt, was man alles nicht will. Und deswegen ist es richtig zu sagen, ja, da gibt es eine gewisse Frustration. Aber es gibt natürlich auch Anknüpfungspunkte. Und der Atomwaffenverbotsvertrag ist ja im Prinzip eine Art Hoffnung, die aus einer Frustration in der UN-Vollversammlung entstanden ist.
Lernfrage, Frau Keul, wie viele Leute sind denn, wie viele Abgeordnete diesem Arbeitskreis beigetreten? Wie groß ist der Rückhalt? Hat diese Idee gezündet?
Naja, wir haben natürlich etwas Schwierigkeiten, die Kollegen aus CDU und der FDP auch in den Kreis zu holen. Es gibt aber durchaus da auch Interessenten. Wir haben eine Liste, auf der etwa 50 Kollegen auch schon einen Beitritt, man muss sich das als informelles Netzwerk ja vorstellen, eine Selbsterklärung sozusagen unterschrieben haben, dass sie das unterstützen wollen. Die Initiative ging ja aus von ICAN, die ja in der UN-Vollversammlung auch für den Verbotsvertrag geworben haben und die jetzt auch eben in den nationalen Parlamenten für solche Netzwerke werben und sagen, wir müssen uns auch vernetzen und das wollen wir unterstützen. Das heißt, wir wollen innerhalb des Bundestages uns vernetzen, um das Thema präsent zu halten. Und wir wollen natürlich aber auch in internationalen Konferenzen, in denen wir uns viel bewegen, und das finde ich noch viel wichtiger, auch mit den Kollegen aus anderen Ländern, das Gespräch aufrechterhalten.
ICANN, eine Nichtregierungsorganisation. Frau Baldus, wenn ich Sie ansprechen darf, in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, und wir haben ja gerade eben von den Niederlagen der Rüstungskontrolle in den letzten Jahren gesprochen. Eine Erklärung ist eben diese wachsende Vielstimmigkeit im Konzert der Großmächte mit dem Aufstieg Chinas. Sehen Sie hier einen neuen Ansatz für die Zukunft? Denn andererseits macht ja praktisch als Schreckgespenst nach dem möglichen Ende des sogenannten New Start-Vertrages, darüber wird gerade geredet und verhandelt, ob er verlängert wird, ob er möglicherweise scheitert, da macht schon das Wort nukleare Anarchie die Runde. Ist das mehr als ein Schreckgespenst?
Nicht unbedingt. Man sieht ja jetzt schon an den Entwicklungen der letzten Jahre, dass sich viele Hoffnungen, die nach dem Kalten Krieg bestanden, sich umgekehrt haben. Mittlerweile wird wieder mehr aufgerüstet. Das geht natürlich gerade nicht unbedingt von Russland und USA aus, sondern besonders auch von China und Indien und Pakistan. Eben die ganzen Modernisierungsprozesse und eben die Atomwaffen werden dabei qualitativ so verbessert, dass sie, dass ein Einsatz dieser Atomwaffen immer wahrscheinlicher wird. Auch in den Nukleardoktrinen der großen Atommächte USA und Russland nehmen Atomwaffen eine größere Rolle ein. Das ist natürlich hochproblematisch. Und sobald die letzte, zumindest numerische Barriere für Atomwaffen fällt, ist es wahrscheinlich, dass wir ein graduelles Aufrüsten sehen können. Das sieht man jetzt beim INF-Vertrag ja auch schon. Sobald dieser Geschichte war, hat Russland relativ offen angefangen, seine Marschflugkörper auszurüsten und die USA angefangen, Mittelstreckenraketen zu planen.
Frau Baldus, Sie sprechen da jetzt
nicht auf viel hoffen.
Schon unterschiedliche Gattungen von Waffen an. Und das steht ja für unterschiedliche Bedrohungen. Da gibt es die Interkontinentalraketen, die gerade im Kalten Krieg, als nun Russland bzw. die UdSSR und USA die unangefochtenen Supermächte waren, eine große Rolle. Es gab die Mittelstreckenraketen. Diese Debatte erinnern wir aus den 80er Jahren und das Scheitern des INF-Vertrages jetzt vor wenigen Monaten. Es gibt die taktischen Waffen, die tatsächlich dann auch eine innenpolitische Komponente haben. Frau Keul hat eben die sogenannte nukleare Teilhabe angesprochen und die Mini-Nukes, von denen wir lesen, wo tatsächlich über Einsatzszenarien in Kampfgebieten nachgedacht wird. Frage an alle, welche dieser Gattungen muss uns denn momentan am meisten besorgen?
Zuerst muss man noch sagen, dass die Mini-Nukes ja tatsächlich noch immer eine Sprengkraft haben, die an Hiroshima und Nagasaki erinnert. Also Mini sind diese ja tatsächlich nicht unbedingt. Insofern ist es immer etwas fehlgeleitet, von tatsächlich kleinen Atomwaffen zu sprechen da. Mhm.
Ja, guter Hinweis, ja.
Ich mache mir gerade am meisten Sorgen über zwei Entwicklungen, die ich beobachte. Das eine ist, dass Russland offenbar aktiv, und deswegen hat es ja auch gegen den INF-Vertrag mit neuen Marschflugkörpern verstoßen, darüber nachdenkt, etwaige regionale Konflikte mit westlichen Staaten, mit NATO-Staaten, beispielsweise um das Baltikum, durch die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen für sich entscheiden zu können. Weil Russland davon ausgeht, dass eben die NATO sozusagen nicht den Mumm hätte, auf eine solche nukleare Drohung zu reagieren und dass daher in die russische Einschätzung vorherrscht, dass man mit solchen Drohungen Kriege gegen die NATO gewinnen könnte. Ich sage damit nicht, dass das wahrscheinlich ist, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, aber die Denke sozusagen in Russland geht in die Richtung und das ist nicht gut. Und das andere ist, dass auf chinesischer Seite etwas in einer ähnlichen Richtung stattfindet, nämlich dass die chinesischen Strategie- und Militärplaner davon ausgehen, dass wenn sie in einen kriegerischen Konflikt mit den USA um welchen Gegenstand auch immer, beispielsweise Taiwan, geraten, dass dann die Möglichkeit bestünde, für die chinesische Seite einen solchen Konflikt konventionell zu halten, obwohl also beide Seiten Atomwaffen haben, würden diese dann nicht eingesetzt werden. Das kann natürlich eine massive Fehlkalkulation seitens der Chinesen sein. Die nuklearen Waffen könnten dann eben doch eingesetzt werden. Und das sind zwei Entwicklungen auf russischer und chinesischer Seite, die mir große Sorgen machen. Und dann natürlich Indien-Pakistan, ein Konflikt, der schon viele Jahre, viele Jahrzehnte währt. Und wo ich glaube, dass auf beiden Seiten die Möglichkeit besteht, dass es in Krisensituationen vergleichsweise leicht zum Einsatz von Kernwaffen kommen könnte.
Frau Keul, Ihre Perspektive?
Also ich mache mir nicht nur Sorgen um die Konflikte, die eskalieren können, weil wir natürlich auch, ja, sag ich mal, unverantwortliche Staatenlenker auch erleben und sehen, sondern auch versehentliche Katastrophen. Auch das Risiko darf man nicht übersehen. Also im Kalten Krieg ist es etliche Male vorgekommen, dass nur durch, ich glaube, General George Lee Butler hat mal gesagt, göttliche Fügung, wir dem Super-GAU entronnen sind. Und auch das Risiko darf man nicht vergessen. Also die neuere Technik oder erhöhte automatisierte Prozesse machen die Sache ja nicht sicherer, sondern im Zweifelsfall schneller und damit noch schwieriger, dass menschliche Kontrolle am Ende noch etwas verhindern kann. Ich glaube, das müssen wir da auch immer auch mitbenennen als Risiko, mit dem wir hier konfrontiert sind. Ansonsten mache ich mir, was diese Streckeneinteilung betrifft, Kurzstrecken, Mittelstrecken, Langstrecken. Ich weiß gar nicht, ob diese Kategorien überhaupt noch wirklich so eine Bedeutung haben, weil wenn ich das richtig verstehe, werden die Waffen halt auch immer flexibler einsetzbar und immer steuerbarer, sodass wir möglicherweise, wenn wir neue Abkommen verhandeln wollen, gar nicht mehr auf diese Kategorien unbedingt zurückgreifen können.
Herr Keim.
Vielleicht zwei Gedanken dazu. Erstens, also was in den letzten Jahrzehnten ja hinzugetreten ist, sich entwickelt hat, ist eine Zweiteilung von Nuklearwaffenstaaten, die Mitglied des Nichtverbreitungsvertrages sind, die sich dem Abrüstungsparadigma des Nichtverbreitungsvertrages zumindest rhetorisch verpflichtet fühlen. In ihrer konkreten Politik sieht das häufig anders aus, aber zumindest fühlen sie sich dem rhetorisch verpflichtet, politisch verpflichtet. Und es gibt Staaten, die an der Schwelle zur Nuklearmacht stehen, beziehungsweise Nuklearmächte sind, die nicht Mitglied des Nichtverbreitungsvertrages sind. Und gerade in den letzten Jahren haben uns ja zwei derer, die an der Schwelle zur Nuklearmacht sind oder wo wir einfach nicht genau wissen, wo sie stehen, die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, Nordkorea und der Iran. Mit allen regionalen Implikationen, die das hat. Man kann es ja am Beispiel des Iran festmachen. Sobald der Iran die nukleare Schwelle überschreitet, haben ja sowohl die Türkei als auch Saudi-Arabien angekündigt, sie würden sich vorbehalten, ebenfalls nukleare Waffen zu entwickeln. Also diese übliche Proliferationsproblematik, die mit dem Nichtverbreitungsvertrag ja eigentlich verhindert werden sollte. Und das Zweite, was ich zutiefst bedauere, ist, das liegt quer zu allen Rüstungskontrollvereinbarungen, dass es ja zwei Elemente in diesen Rüstungskontrollvereinbarungen sind, die sie als sehr nützlich erwiesen haben. Transparenz und Verifikation. Also, dass man den anderen, die gegnerische Seite, hineinschauen lässt in das, was man hat. In Übungsplänen, in Techniken, in Doktrinen, damit Vertrauen schafft. Und es Verifikationsmechanismen, also Überprüfungsmechanismen gegeben hat und zum Teil ja sogar weiterhin noch gibt, die das eben sichergestellt haben, dass sie alle an die Vereinbarung erhalten. Und losgelöst von der Frage, ob es uns wirklich gelingt, nukleare Arsenale zu reduzieren, halte ich das, gerade mit Blick auf das, was Frau Keul eben auch gesagt hat, die unintendierten Effekte von Nuklearwaffen, für vielleicht nicht gefährlich, aber doch zumindest sehr bedauerlich, dass diese Mechanismen der Rüstungskontrollvereinbarung jetzt zu erodieren scheinen.
Sie hören die Sendung zur Diskussion und wir sprechen heute über die aktuelle atomare Bedrohung. Wir erinnern die Katastrophen in Hiroshima und Nagasaki auf den Tag genau morgen vor 75 Jahren. Ich will Ihnen kurz nochmal die Gäste nennen, die hier sprechen. Das war gerade Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit dabei sind Jana Baldus von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Katja Keul, abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen, und Oliver Trenheit, der das Center for Security Studies an der ETH in Zürich leitet. Ich hatte mich schon gefragt, warum das Stichwort Iran relativ spät gefallen ist. Jetzt ist es auf dem Tisch. Es hat ja diese Debatte über eine mögliche weitere Atommacht mit all ihren Implikationen für eine sehr labile Region über Jahre dominiert. Das Abkommen liegt im Prinzip in Scherben auf dem Tisch. Wie groß ist diese Gefahr? Ist Iran nach wie vor in dieser Diskussion eine Art Elefant im Raum?
Ich denke, Iran ist der entscheidende Faktor, wenn es um die Zukunft des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages geht. Herr Keim hat das ja schon angesprochen. Es geht hier darum, wenn Iran tatsächlich entgegen seiner Mitgliedschaft in diesem Abkommen sich Atomwaffen verschafft, also gegen das Völkerrecht fundamental verstößt. Dann werden andere in der Region, die haben das schon angedeutet, eben Saudi-Arabien und andere möglicherweise nachziehen. Wir sehen derzeit schon eine Verbreitung der zivilen Nutzung der Kernenergie in der Region. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben gerade ihren ersten Reaktor in Betrieb genommen vor wenigen Tagen. Und das bedeutet natürlich, dass nukleares Wissen dort in der Region sich verbreitet und dass die Möglichkeit besteht, dass wir dort eine nukleare Rüstungsdynamik sehen werden in Zukunft. Und wir wissen alle, wie konfliktbehaftet diese Region ist. Wir wissen, dass auch Syrien einen geheimen Reaktor gebaut hat, der 2007 von der israelischen Luftwaffe zerstört worden ist. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, diese Explosionskraft, die dort in diesen Konflikten im Nahen und Mittleren Osten liegt, nun auch noch vermischt mit der nuklearen Komponente, das wäre wirklich sehr, sehr gefährlich, würde das Ende des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages einläuten. Und dass Iran diesen Gedanken gehegt hat, Atomwaffen zu bauen, ist, glaube ich, unzweifelhaft. Das Abkommen der JCPOA, wie er genannt wird, hat zu Zeitgewinn beigetragen. Diese Zeit haben wir nicht wirklich genutzt. Und nun besteht in der Tat die Gefahr, dass Iran, wo mittlerweile die Hardliner die hohe Hand gewonnen haben, tatsächlich zu einer Atomwaffenmacht in den kommenden Jahren wird.
Mhm. Andere Einschätzungen dazu?
Ja, da würde ich gern widersprechen. Also okay. Ich glaube, die Zeit ist sehr gut genutzt worden. Es ist ein hervorragendes Abkommen verhandelt worden. Und gerade die Bundesregierung, muss man da auch mal positiv hervorstreichen, hat das über Jahre auch sehr unterstützt. Das war ein sehr, sehr gutes Abkommen. Der Iran hat sich dazu weitreichenden, über den NPT hinausgehenden Kontrollen unterworfen, in der Hoffnung eben auch auf wirtschaftliche Erleichterungen. Und dass das jetzt gescheitert ist und dass man jetzt damit genau die stärkt, die man nicht stärken will, nämlich die Hardliner im Iran, das hat jetzt wirklich die Trump-Administration zu verantworten. Und das ist das, was ich auch vorhin mit unverantwortlichen Staatenlenkern meinte. Also an dieser Stelle muss die Kritik ganz klar an Trump gehen. Ich sage bewusst nicht die Amerikaner, weil es da sicherlich auch unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt. Aber einfach zu sagen, das hat mein Vorgänger gemacht und der ist doof und deswegen mache ich das Abkommen jetzt kaputt und mache selber ein neues, ist eine Art von Sandkastenlogik, die hier wirklich verheerende Wirkung im Iran erzielt hat. Weil die wirtschaftliche Erleichterung wäre der erste Mal der Weg auch zu einer politischen Öffnung gewesen. Es hätte die moderaten Kräfte im Iran gestärkt. Ja, und jetzt ist genau das Umgekehrte passiert. Die Hardliner, die gesagt haben, wir wollen dieses Abkommen nicht, weil man den Amerikanern sowieso nicht vertrauen kann. Die haben jetzt Oberwasser, sehen sich bestätigt und der iranischen Bevölkerung geht es schlecht, extrem schlecht und man versammelt sich jetzt hinter den eigenen Führern und die Situation eskaliert. Das hat an dieser Stelle Trump zu verantworten.
Herr Keim, Sie kommen gerade aus den Vereinigten Staaten, haben dort gelebt. Steht so gesehen der 3. November, der Tag der Präsidentschaftswahlen, auch in dieser Frage für eine Weichenstellung?
Ja und nein, würde ich sagen, weil es gibt bestimmte Projekte, die unser Thema betreffen, Stichwort Modernisierung der amerikanischen Nuklearwaffen, die haben nichts mit Trump zu tun. Die haben schon unter Obama begonnen, die Pläne dafür sind vorgelegt worden, was so ein bisschen in Europa zu wenig zur Kenntnis genommen wird, weil Obama als Heilsbringer der nuklearen Abrüstung gilt aufgrund seiner Prager Rede.
Wobei ich jetzt gezielt den Iran und die Problematik des Iran-Deals meinte.
Ja, die Kampagne von Joe Biden hat zumindest angekündigt, sie würden ohne Wenn und Aber ins JCPOA wieder zurückkehren und würden ein Folgeabkommen anstreben. Also das war es ja eigentlich auch die Position der Bundesregierung ist. Wenn man sich die gegenwärtige Administration anschaut, dann ist losgelöst von vielem, was man jetzt noch mal in Erinnerung rufen kann, eine Abkehr vom Multilateralismus, was für unser Thema wichtig ist, eine Betonung von nationaler Souveränität. Bedrückend und vielleicht auch ein signifikanter Unterschied zu früheren Administrationen, der rhetorisch laxe Umgang des amerikanischen Präsidenten mit Nuklearwaffen. Also wenn wir uns nochmal Revue passieren lassen, dass er gesagt hat, dass er jede Form von Wettrüsten bereit sei zu akzeptieren. Seine flapsigen Bemerkungen zum Thema Rocket Man, also Stichwort Kim Jong-un, der nordkoreanische Führer, oder sein pubertäres Angeben, mir fällt kein besseres Wort ein, er habe den größeren Nuklearknopf als Kim Jong-un.
Ja.
Das sind ja alles so anekdotenhafte Illustrationen, wie Nuklearwaffen, Nuklearstrategie, Nuklearrüstung, zumindest vielleicht nicht in der gesamten Administration, aber von diesem Präsidenten bewertet und gehandhabt wird. Und da kann ich durchaus verstehen, weshalb losgelöst von den strategischen Erwägungen und den Modernisierungsplanungen, die gar nichts mit Trump zu tun haben. Aber dass dieser spezifische Umgang des amerikanischen Präsidenten für Sorge in vielen europäischen Hauptstädten sorgt.
Ich will noch mal eine Frage klären, weil dieser Vertrag, dieser Nichtverbreitungsvertrag, der ist jetzt von vielen häufig zitiert worden. Er ist ja auch bekannt unter dem Namen Atomwaffensperrvertrag. Er ist bekannt unter der Abkürzung NPT im Englischen. Also er wird häufig zitiert. Und ich finde es immer etwas widersprüchlich. Einerseits sitzen wir hier und sagen, wie gefährlich die aktuelle Situation ist. Und andererseits, wenn ich Analysen zu diesem Vertrag durchlese, dann sind diese meistens geprägt davon, dass der Vertrag und das Vertragswerk als solches über diese lange Zeitstrecke ein großer Erfolg war. Wie passt das zusammen?
Es gibt mehrere Ebenen. Einerseits haben wir natürlich die Nichtverbreitung von Atomwaffen, die zentral ist für den Vertrag. Und da ist der Vertrag ein voller Erfolg gewesen. Denn seit er 1968 verhandelt wurde, seitdem gab es nur 4 Fälle von Proliferation von Atomwaffen. Der Punkt mit einem Teilen der von Technologie zu nuklearer Nutzung von Kernenergie. Auch da ist der Vertrag ein Erfolg. Wo er versagt hat, ist eben die Abrüstungsklausel, die in dem Vertrag drinsteht. Denn die Atomwaffenstaaten, die durch den NVV anerkannt sind, haben sich bisher noch nicht an den Artikel gehalten, nachdem sie eben abrüsten sollen.
Also da möchte ich mal ganz klar widersprechen. Man muss vielleicht doch noch mal nach der alten Formel ad fontes mal vielleicht an die Quellen begeben und den Artikel 6 mal ganz genau nachlesen. Und da steht drin, dass alle Vertragsstaaten, nicht nur die atomaren Vertragsstaaten, alle Vertragsstaaten sich gemeinsam, und zwar im Rahmen einer generellen Abrüstung, in gutem Glauben um Abrüstung kümmern sollen. Das ist nicht die Verpflichtung von wenigen in diesem Vertrag, vollständig abzurüsten. Davon steht in diesem Vertrag nichts drin. Und jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob die Abrüstungsbemühungen nun ausreichend waren oder nicht. Da würde ich also auch sagen, es ist sehr schlecht, dass die gesamte Rüstungskontrollarchitektur jetzt dabei ist, zu zerbröseln. Aber man sollte doch schon sozusagen den Vertrag richtig zitieren. Es ist eben kein Abrüstungsabkommen. Es ist, wie der Name schon sagt, in allererster Linie ein nuklearer Nichtverbreitungsvertrag.
Ich denke,
naja,
da,
aber es ist trotzdem ja von den,
Frau Baldus, entgegnen Sie, bitte.
Das ist tatsächlich ein heikler Punkt, der auch in der Wissenschaft diskutiert wird. In der Präambel des NVVs ist natürlich Abrüstung und eine atomwaffenfreie Welt als eines der Hauptziele von dem Vertrag beschrieben. Man kann den Artikel in verschiedener Weise interpretieren. Unter anderem der Internationale Strafgerichtshof hat 1996 seine Meinung dazu veröffentlicht, wonach eben genau dieser Artikel auch vollständige Abrüstung von den Atomwaffenstaaten eigentlich nach sich ziehen sollte. Das kann man natürlich auch weit interpretieren, aber gerade bei den Nicht-Atomwaffenstaaten, die jetzt den Atomwaffenverbotsvertrag ausgehandelt haben, ist natürlich die engere Auslegung von genau diesem Artikel die wichtigere gewesen.
Sie haben dieses Stichwort Verbotsantrag jetzt schon zweimal genannt. Das ist ein Stichwort, das seit 2017 in der Arena ist, auf Ebene der Vereinten Nationen. Ein Antrag, der von Deutschland nicht unterzeichnet wird, trotz aller rhetorischen Bemühungen, gerade auch was Deutschlands Rolle im Sicherheitsrat angeht, um atomare Abrüstung. Ist das eine Doppelzüngigkeit oder macht diese Haltung Sinn? Eine Frage an alle. Ich sehe hier, Herr Keim schmunzelt.
Ja, es ist so einfach, jetzt der Bundesregierung Doppelzüngigkeit vorzuwerfen. Die offizielle Position der Bundesregierung ist ja, sie würde nicht Mitglied sein, weil dort keine konkreten Abrüstungsschritte vorgesehen sind. Aber ich glaube, da kann die Bundesregierung oder könnten Bundesregierungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte ja nicht aus ihrer Haut. Solange wir Mitglied der NATO sind, also die Bundesrepublik, solange die NATO an Nuklearwaffen festhält mit dem zentralen Akteur der Vereinigten Staaten. Und ich glaube, auf die Antwort, auf mein zweites Wenn und auf mein drittes Wenn ist die Antwort jedes Mal ja. Die NATO hält auf absehbare Zeit an Nuklearwaffen fest, hat das nochmal einmal bekundet. und zentraler Garantor transatlantischer Sicherheit auch im nuklearen Sinne sind die USA. Vor diesem Hintergrund sind die Handlungsspielräume der Bundesregierung oder von Bundesregierungen der Vergangenheit wie zukünftigen deutlich begrenzt. Was sollen sie tun? Sie können natürlich nicht einerseits Sicherheit konsumieren, in Anführungsstrichen, und das beruht nicht zuletzt auf einer nuklearen Komponente, und sich dann gleichzeitig so exponieren in einem Sinne gegen die USA, wie das gegebenenfalls der Fall wäre.
Frau Keul, sollte Deutschland unterschreiben?
Langfristig ja, auf jeden Fall. Und die Bundesregierung hätte ja auch noch, sage ich mal, zwischen absoluter Blockade und Ablehnung und Unterschrift gibt es ja vielleicht auch noch Zwischenschritte, die durchaus möglich gewesen wären. Und die NATO ist da kein Hindernis, denn im NATO-Vertrag steht nichts von Atomwaffen. Die NATO muss also nicht aus der NATO austreten, um Atomwaffen zu verbieten. Ja, wir haben natürlich ein Problem mit der nuklearen Teilhabe. Das ist richtig. Da gibt es ja auch die Auseinandersetzung, ob die nicht in ihrer bisherigen Form schon gegen den NPT verstößt.
Müssen wir kurz erklären, denn in diesem Vertrag wird die Weitergabe von Atomwaffen verboten. Dazu verpflichten sich diese Vertragsstaaten, und das Argument derer, die sagen, hier wird verstoßen durch die nukleare Teilhabe, ist, dass zumindest an irgendeinem Punkt der Tornado-Pilot mit der amerikanischen Waffe unter dem Flugzeug die Kontrolle über die Atombombe bekommt.
Genau, der NPT sieht vor, dass kein anderer Staat die unmittelbare oder mittelbare Verfügungsgewalt über Atomwaffen haben darf. Und spätestens, wenn die Tornados die Atomwaffen übernehmen, dann hat die Bundesrepublik eben diese Verfügungsgewalt. Deswegen ist das meines Erachtens, und da bin ich nicht alleine, mit dem NPT nicht vereinbar. Die Bundesregierung bewertet das anders. Aber es ging ja um die Frage, was können wir mit dem Atomwaffenverbotsvertrag machen? Man hätte zum Beispiel auch einen Beobachterstatus auch mal wählen können. Man hätte sagen können, wir begleiten das wohlwollend. Also man hätte ja auch ein bisschen den Druck, denn darum ging es ja auch vor allen Dingen in der UN-Vollversammlung, den Druck auf die Nuklearstaaten erhöhen. Ja, dazu ist aber nötig, dass natürlich die Bundesrepublik auch eine Position bezieht. Sie hat sich in dieser Hinsicht wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, sondern schlichtweg einfach das Anliegen, das die USA geäußert hatten, es möge hier bitte kein NATO-Staat in irgendeiner Weise diesen Vertrag unterstützen, einfach für sich übernommen und es dabei belassen und erzählt immer, der Atomwaffenverbotsvertrag würde den NPT schwächen. Also diese Argumentation mache ich nun wirklich nicht mit. Wenn irgendwas den NPT schwächt, dann ist es die Tatsache, dass die Nuklearmächte eben ihrer Abrüstungsverpflichtung nicht nachkommen und deswegen auch diese Frustration in der UN-Vollversammlung irgendwann so hoch war, dass man gesagt hat, dann machen wir jetzt eben einen Vertrag ohne die Atomstaaten. Das ist natürlich nur ein Plan B, aber wenn man eben Plan A nicht durchsetzen kann, dann muss man eben auf anderem Wege Druck machen. Und ich finde schon, dass die Bundesrepublik hier eine ganz, sich anders hätte verhalten können, als die Bundesregierung das getan hat.
Die Nuklearmächte, haben Sie gerade gesagt. Ich will noch mal in diesen letzten Minuten kurz darauf eingehen, dass das ja kein, sagen wir mal, kein Wettrüsten auf Augenhöhe ist. Wir haben es hier mit zwei langjährigen atomaren Mächten zu tun, die über den Löwenanteil der atomaren Sprengköpfe verfügen. Auch wenn, wie Herr Trenert gesagt hat, über die Jahre die Anzahl dieser Sprengköpfe sehr viel geringer worden ist, läuft eine Modernisierungswelle. Und dann ist da China, unstrittig Atommacht, aber dann eben doch möglicherweise, und das ist meine Frage, mit der Notwendigkeit, sie einzubinden in die Rüstungskontrollarchitektur. Wie groß ist die Hoffnung darauf, dass das gelingen kann?
Also ich denke, das ist eine absolute Notwendigkeit, schon aus dem einen Grunde, weil wir ja sehen, dass der Großmächtekonflikt zwischen den USA und China sich mittlerweile verstärkt. Und deswegen ist es aus amerikanischer Sicht also unerlässlich, China in eine etwaige nukleare Rüstungskontrolle einzubinden. Das wird auch ein Joe Biden als amerikanischer Präsident mit Sicherheit genauso sehen. Zum anderen rüstet eben China massiv auf, wenn auch von relativ niedrigem Niveau. Und die Kernwaffen spielen für die Chinesen eine immer größere Rolle.
Ja. Aber Herr Trainer, sehen Sie denn ein Motiv für Peking mitzumachen?
Also es gibt eigentlich zwei Motive. Das eine ist, dass man natürlich Verantwortung übernehmen muss, wenn man, wie die Chinesen ja es anstreben, selber Großmacht sein will und selber in den internationalen Beziehungen eine führende Rolle einnehmen will, dann muss man auch sehen, dass die Verantwortung dafür, dass keine Kernwaffenkriege stattfinden durch Rüstungskontrolle, dass das eben auch ein Element einer solchen Großmacht sein muss. Und das andere ist, dass natürlich die Chinesen, so wie alle anderen auch, eigentlich kein Interesse daran haben, dass zum Beispiel Krisen außer Kontrolle geraten oder sonst wie das auch von Frau Keul angesprochen worden ist, aus technischen oder anderen Gründen Atomwaffenkriege stattfinden, die keiner will.
Herr Keim?
Ja, ich teile das hundertprozentig. Vor diesem Hintergrund fand ich das, wenn ich was Kritisches über die amerikanische Politik sagen darf, sehr ungeschickt, wie die Regierung Trump vorgegangen ist, als sie jetzt versucht hat, das New Start-Abkommen mit Russland doch noch zu verlängern. Und das konditionalisiert hat, indem man gesagt hat, wir reden über diese Verlängerung des Abkommens, das am 5. Februar nächsten Jahres ausläuft, aber nur, wenn China dabei ist. Und die Chinesen, ehrlich gesagt, nicht ganz zu Unrecht sagen, von was reden wir denn? Wir haben 300 bis 400 Sprengköpfe, so ist die Schätzung. Und hier kommen die Big Boys in the Room, wenn ich das ein bisschen flapsig sagen darf, die 1500, 1600 Langstreckenwaffen noch nach wie vor unterhalten. Solange die nicht bilateral zur Abrüstung weiter fähig oder willens sind, sehen wir überhaupt keinen Anlass, uns an einen Tisch zu setzen. Von daher glaube ich, wenn die Zukunft, und ich teile das hundertprozentig, was Oliver Trainer gesagt hat, wenn wir in die Zukunft schauen, dann könnte ich mir eher ein bilaterales Arrangement unter der Regierung Biden vorstellen.
Frau Keul und Frau Baldus, Sie haben hier die Schlusswörter, wenn ich es so sagen darf. Sagen Sie uns kurz, wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass China da eingebunden werden kann?
Also das sehe ich ähnlich. Eine Hoffnung besteht allenfalls dann, wenn die anderen mit gutem Beispiel vorangehen, was sie im Augenblick nicht tun. Und solange sie das selber nicht tun, haben sie natürlich auch wenig Argumente, China da an den Verhandlungstisch zu kriegen. Aber ich will schon nochmal sagen, bei aller Frustration, natürlich darf man die Hoffnung nie verlieren. Das ist einfach mühsam. Man wird miteinander sprechen müssen, man muss verhandeln müssen und man muss künftig, wenn man weiterkommen will, das tun, was am Anfang schon mal gesagt worden ist hier von jemandem. Man muss wieder in die Lage sich versetzen, sich auch in die Sicherheitsinteressen der anderen, der Gegenseite hineinzuversetzen. Wenn man diese Bereitschaft nicht hat, wird man am Ende nicht weiterkommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es hat ja schon mal geklappt, auch bei dem NPT, der ist auch auf Druck der UN-Vollversammlung am Ende zustande gekommen. Das war mal der Anfang. Ja. Und von daher, denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall hier weiterzumachen, denn alles andere ist keine Alternative.
Frau Baldus?
Das waren schon sehr schöne Schlussworte, denen möchte ich mich gerne anschließen. Wunderbar. Ich denke, erstmal muss man noch sagen, China hat tatsächlich auch ein Interesse an Rüstungskontrolle prinzipiell, weil Rüstungskontrolle an sich ist auch für China etwas Gutes. Nur gegeben, wie jetzt die Umstände sind mit Trump, mit seinen flapsigen Aufrufen an China, wird es natürlich nicht funktionieren, weil man eben genau dieses Sicherheitsumfeld auch in Asien betrachten muss. Man muss die Struktur der Atomstreitkräfte von China betrachten, die komplett anders sind als die von Russland und USA. Und solange die USA versuchen, alte bilaterale Verträge 1:1 auf Asien und auf China zu übertragen, wird es nicht funktionieren.
Vielen Dank, Frau Baldus. Ich danke Ihnen, meinen Gästen hier in der Runde, zu diesem Thema atomare Bedrohung. Das war, wie wir gesehen haben, bei weitem nicht nur ein Blick zurück auf schwierige Probleme, sondern auf Herausforderungen, die vor uns liegen. Guten Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Rüstung, Verträge, Kontrolle. Atomwaffen 75 Jahre nach Hiroshima. Es diskutierten Jana Baldus, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Markus Keim, Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Katja Keul, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen und Mitbegründerin des Parlamentskreises Atomwaffenverbot, sowie Oliver Trainert, Head of Think Tank des Center for Security Studies Zürich. Die Diskussionsleitung hatte Klaus Remme, Deutschlandfunk.